Ja, mit einmal ist das Studio hier bei Radio Korax voll geworden. Ich habe hier jetzt 4 Leute und das wird für die nächsten 1,5 Stunden eine Gesprächsrunde werden. Eine Gesprächsrunde, ihr habt das in den regionalen Nachrichten auf Radio Korax gehört, in der Hafenstraße 7 hier in Halle, da ist ein Haus besetzt worden. Und wir wollen das zum Anlass nehmen, um, ja sozusagen, wir haben hier bei Radio Korax öfter schon darüber berichtet, wollten das jetzt aber nochmal zum Anlass nehmen, um so ein bisschen ausführlicher ja, über die Perspektive von so einer Besetzung zu sprechen, schauen, was da so passiert ist, auch ein bisschen in die Geschichte schauen. Und wir wollen uns auch austauschen mit anderen Städten. Wie gesagt, ich habe jetzt 4 Leute, die jetzt hier im Studio sind. Ich würde euch mal vorstellen, da ist zum einen Lena, die sozusagen von den Besetzerinnen und Besetzern hierher geschickt worden ist, und Vince. Ihr beide sozusagen könnt sozusagen direkt berichten von, von dem Hausprojekt in der Hafenstraße 7. Dann ist Wolfram Föse da, der einiges sagen kann zur Geschichte von Hausbesetzung in Halle, weil er nämlich selbst auch an so einer Besetzung beteiligt gewesen ist. Und es ist Götz da von Radio Korax, der auch sozusagen die Wendezeit hier in Halle sehr bewusst miterlebt hat und da vielleicht auch sozusagen so ein bisschen einen längeren Rückblick geben kann, dahingehend, wie hier in Halle Hausbesetzungen stattgefunden haben und ja, wie das sozusagen politisch auch hier in Halle immer verhandelt wurde. In den Regionalnachrichten, da hatten wir so ein bisschen den aktuellen Stand. Sozusagen letzte Woche Dienstag ist das Haus in der Hafenstraße 7 besetzt worden. Und dann gab es relativ schnell Verhandlungen mit der Stadt. Und es ist jetzt wohl mittlerweile so, dass es keine Besetzung mehr ist, sondern eine Duldung. Kannst du, Lena, vielleicht nochmal sagen, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass es eine Duldung geworden ist?
Naja, also jetzt am Dienstag haben wir ja das Haus geöffnet. Und haben seither eigentlich uns einen recht widerspruchsfreien Status genossen. Recht schnell sind Leute von der HWG vorbeigekommen und haben sich die Situation angeschaut, wollten sich erstmal sicher gehen, ob das jetzt irgendwie ein Gerücht ist oder ob das wirklich stimmt. Und im Grunde lässt sich da nur sagen, dass wir von Anfang an den Weg und das Gespräch auch mit der HWG gesucht haben und da recht schnell darauf reagiert wurde in einer positiven Form, die uns bisher einfach zeigt, dass da anscheinend eine Gestattung bisher kein Problem ist. Wir hatten ein erstes Gespräch, das war am Freitag mit dem Herrn Wahlen, dem Geschäftsführer der HWG, und auch dort hat sich gezeigt, dass beide Seiten, sage ich jetzt mal, auf einer guten Verhandlungsbasis gerade sind und dass es jetzt vielleicht auch zu ersten Vertragsvereinbarungen kommen kann.
Kannst du da was Näheres sagen zu dem, was bis jetzt schon vereinbart wurde? Also du meinst, es sozusagen kann jetzt einen Vertrag geben. Gibt es eine Perspektive, wie so ein Vertrag aussehen wird?
Ja, dazu erstmal noch keine weiteren Details. Also es ist so, dass erstmal die Vertragsfähigkeit hergestellt werden musste. Und das haben wir gestern getan, indem wir uns auch als Verein quasi vorgestellt haben. Also es gibt einen Verein, der im Hintergrund quasi wirkt, um die Vertragsfähigkeit durchzusetzen. Und wie der Vertrag konkret aussehen wird, das werden wir morgen erfahren.
Okay, alles klar. Aber es ist, wie es aussieht, ist ja alles auf dem besten Weg. Und sozusagen beide Seiten der Verhandlungen sind sozusagen da zuversichtlich und beide Seiten sprechen von ja sozusagen positiven Gesprächen. Ich würde vielleicht sozusagen in der Abfolge dann nochmal einen Schritt zurückgehen und zu der Besetzung selber kommen. Und so ein bisschen halt irgendwie die sozusagen der Frage nachgehen, warum ihr als Gruppe, als Besetzerinnenkollektiv euch eigentlich dazu entschlossen habt, so ein Haus zu besetzen und dass ihr gesagt habt, hier in Halle ist sozusagen heute und hier eine Besetzung notwendig. Und das ist ja vielleicht auch irgendwie kein Zufall, dass man halt irgendwie nicht versucht, jetzt sozusagen irgendwie offizielle Wege zu gehen oder bisher bestehende Räume zu bespielen, sondern dass ihr euch wirklich entschlossen habt, okay, wir gehen selbstbewusst diesen Schritt und eignen uns leerstehende Räume einfach an. Also wie, sozusagen, warum ist diese Besetzung jetzt notwendig? Warum in dieser Form?
Naja, das war irgendwie eine ziemlich klare Sache, ziemlich schnell. Es haben sich Menschen gefunden, die der Meinung waren, es braucht Platz, es gibt viele Ideen, es gibt viele kompetente Leute, die was starten möchten, die sich sozial engagieren, die sich in irgendwelchen Wohnzimmern treffen, um Projekte zu besprechen. Und wir wollten einfach auch entgegen der Leerstandsquote in Halle, also es kann irgendwie nicht sein, dass super viele Gebäude leer stehen, die Stadt Rückbau betreibt und dem entgegenstehend viele Leute dastehen, die Ideen in der Hand haben und eigentlich nur den Raum brauchen, um vielleicht diesen Ideen fundierter nachzugehen und vor allem aber auch diese Räume zu öffnen für Menschen, die sich den Projekten anschließen möchten und weiter aufbauen.
Genau, du hast jetzt ein bisschen schon so erwähnt, sozusagen für was diese Räumlichkeiten gedacht sein sollen. So wie ich das jetzt bisher mitbekommen habe, also hat das auch guten Widerhall gefunden. Also es sind ja sozusagen einige Projekte, Initiativen, die da jetzt sozusagen auch großes Interesse an diesem Haus zeigen. Könnt ihr vielleicht auch ein bisschen sozusagen aus sozusagen Rückblick jetzt auf eine Woche Besetzung, was ist denn da so alles passiert?
Ja, du hast es gerade so ein bisschen gesagt, heute ist Tag 7 der Besetzung und es ist jetzt genau eine Woche her und seitdem ist natürlich einiges passiert. Schon in den ersten paar Tagen war das Haus super voll, es waren super viele Leute da mit super vielen Ideen, manche liegen eher weiter in der Zukunft, manche werden aber auch tatsächlich schon ziemlich konkret. Im Laufe der Woche hat sich herausgestellt, dass Streetworker ein großes Interesse daran haben, an unserem Haus dort zu arbeiten, ihre Dienste anzubieten. Wir hatten jemanden aus Berlin, ne, der gerne eine Sozialberatung im Hinblick auf Hartz IV anbieten würde. Das ist auch eine super konkrete Sache. Da sind wir gerade dabei, Räume zu schaffen für ihn, Möbel vielleicht zu organisieren. Ich stehe gerade mit ihm in Kontakt.
Bauworkshops sind auch schon angekündigt. Wir sind gerade dabei, eine Selbsthilfewerkstatt aufzubauen. Bewegungsraum, da gibt es auch schon viele Interessenten, die Lust haben, Theaterprojekte zu etablieren, Tanzunterricht, Yogaunterricht. Eine sehr schöne Idee, die auch schon bald angegriffen wird, ist eine Open-Air-Kitchen, also im Garten quasi eine öffentliche Küche zu errichten, wo dann halt auch die Nachbarschaft und alle Menschen sowieso eingeladen sind, diese Küche zu nutzen. Es soll ein ganz einfacher Bau sein, wo die grundlegendsten Dinge drin sind und die eigentlich 24/7 dann geöffnet ist. Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also, genau, das sind so die Sachen, die sich gerade so etablieren. Ach so, Büroräume noch, das ist auch noch wichtig, ein Seminarraum, erste Vorträge. Heute Abend wird auch ein Workshop zum Thema Sicherheit im Internet stattfinden.
Genau. Das ist auch ein bisschen schwer, da den Überblick zu behalten, ne? weil wir ja kein festes Kollektiv sind, die sich das Haus genommen haben, um ihre eigenen Pläne dort zu verwirklichen, sondern weil es eben ganz viele Leute, weil wir alle Leute einladen, selbst zu partizipieren, selbst daran teilzunehmen, an der Ausgestaltung des Projekts mitzuarbeiten. Und wir nur innerhalb von Plänen versuchen können, einen Überblick zu bekommen, wer jetzt eigentlich alles dabei ist, wer alles am Start ist, wer sich angekündigt hat, wer sogar schon was angefangen hat.
Ja, es ist halt wirklich super spannend. Also wir waren ja alle sehr überrascht, dass es halt so schnell überhaupt auf diesem Duldungsweg quasi funktioniert. Und haben uns eher am Anfang darauf vorbereitet, vielleicht mit der Polizei irgendwie, mit der Konfrontation der Polizei irgendwie klarzukommen, Räumungsgefährdung und so weiter. Und dass wir jetzt schon irgendwie am siebten Tag sind und uns gleich über Inhalte und Infrastruktur und wie das genau aussehen kann, unterhalten können. Macht wahnsinnig viel Spaß, ist aber auch natürlich noch ein bisschen chaotisch und genau. Aber das macht richtig Bock. Also das ist eigentlich das, was gerade so wahnsinnig schön ist, dass irgendwie jeden Tag neue Ideen sprießen und vor allem jeden Tag große Entwicklungen auch stattfinden. Also, und damit meine ich jetzt sowas wie, wow, wir haben einen neuen beheizten Raum und so, was natürlich dazu einlädt, irgendwie da auch mehr arbeiten zu können.
Ja. Also ich habe das auch selber ein bisschen mitbekommen, als ich am Sonntag halt irgendwie das Plenum besucht habe, wo mir das auch so schien, dass halt irgendwie ganz viele Leute einfach vorbeikommen, Sachen reintragen, Dinge vorschlagen, es Ideen für Veranstaltungen gibt, Leute auch einfach halt irgendwie Sachen vorbeibringen, die ihr da halt im Moment gerade gebrauchen könnt. So diese Schnittmenge, die ihr jetzt so beschrieben habt an Aktivitäten, die halt irgendwie bis jetzt stattgefunden haben oder die ihr auch plant für die Zukunft, klingt mir das halt irgendwie ja nach einem sozialen Projekt, nach einem kulturellen Projekt. Da würde ich jetzt nochmal nachfragen, inwiefern ist es euch wichtig, dass es halt irgendwie als ein politisches Projekt auch irgendwie genutzt wird? Also ich meine, es hängen Transparente draußen, es wird sich auf den Transparenten geäußert zur Flüchtlingspolitik. Inwiefern ist so eine Besetzung auch sozusagen ein kritischer politischer Funke in die Stadt rein?
Also ich glaube erstmal ganz grundsätzlich, dass jede Hausbesetzung nur ein politischer Akt sein kann. Und unabhängig von weiteren Ideen, die da vielleicht im Hintergrund stehen, wie man das Projekt am Ende nutzen möchte. Es ist immer eine Frage der Politik und genauso wie es ein politischer Akt ist, bekommt man eben auch die Rückmeldung aus dem Stadtrat. Manche solidarisieren sich, manche sind vollkommen dagegen. Und wir versuchen innerhalb dieses politischen Akts, innerhalb des politischen Akts auch einen kulturellen Aspekt mit reinzubringen. Wir haben super viele Leute, die eigentlich eher in die kulturelle Schiene gehen wollen. Es gibt ich komme da gerade so ein bisschen an den Ende, ich verfranz mich, glaube ich, selbst, komme ich da wieder raus.
Meiner Meinung nach ist zum Beispiel dieser Aspekt der Selbstverwaltung und der Unabhängigkeit, die wir uns auf jeden Fall erhalten wollen, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wie diese Räume letztlich bespielt werden und dass es auch einen kulturellen Touch hat. Also das weiß ich nicht, wenn Theaterangebote oder ein Lesecafé, ein Nachbarschaftscafé, die offene Küche. Das sind ja eigentlich alles Räume der Begegnung. Also es geht darum, ich wünsche mir, dass es am Ende einfach viele Menschen anspricht, sodass sich auf mehreren Ebenen halt auch unterhalten werden kann, in unterschiedlichsten Kommunikationsformen, also gerade auch zum Beispiel herkunftsübergreifend, also dass man jetzt nicht nur Unterrichtsangebote hat, das ist auch noch so ein Punkt, also die auch auf jeden Fall angeboten werden, also Sprachunterricht, sondern halt auch darüber hinaus andere Kommunikationswege, zum Beispiel über Bewegung oder so, etablieren kann. Gemeinsames Essen, gemeinsames Kochen, also eine Zukunftsidee zum Beispiel ist auch, es soll ja ein Altenheim errichtet werden in der Nachbarschaft, halt auch generationsübergreifende Projekte zu fördern, also ganz bewusst halt auch Senioren einzuladen und je nachdem, wie das am Ende aussehen wird, ob es einen Kinderplatz gibt, also einen Spielplatz oder einen Kinderladen, oder das ist alles gerade noch offen, aber dass da wirklich Jung und Alt aufeinandertreffen und Menschen unterschiedlichster Herkunft und gemeinsam Projekte auf die Beine stellen. Und genau dafür soll Raum zur Verfügung gestellt werden.
Ja, genau. Ich denke, das ist auch so gerade die Selbstverwaltung, die du angesprochen hast, das ist auch was, was ja nicht selbstverständlich ist und was es ja nicht so ohne weiteres halt irgendwie gibt, wofür man halt irgendwie von unten halt einfach Anstrengungen bringen muss. Ich würde an der Stelle vielleicht jetzt ganz gerne überleiten zur Geschichte von Hausbesetzungen in Halle. Ich finde das relativ interessant, das halt irgendwie sozusagen so ein bisschen abzugleichen, was es für Gemeinsamkeiten gibt, sozusagen, wenn man sich die Besetzung heute anguckt und dann auf frühere Besetzungen zurückschaut, was es für ja, Gemeinsamkeiten für Unterschiede vielleicht auch gibt. Vielleicht auch soweit als Zwischenmoderation, ich würde jetzt halt irgendwie die Fragen immer sozusagen erstmal an einzelne Leute halt irgendwie fokussiert richten, aber ihr könnt natürlich immer sozusagen das gegenseitig auch kommentieren und sozusagen, wenn, also genau, für mich wäre das eine sehr offene Gesprächsrunde und ja, finde das auch gut eigentlich, wenn sich so eine Art Dynamik ergibt. Wolfram Föse, du bist beteiligt gewesen an der Besetzung der Kellnerstraße. Da muss ich jetzt auch erst nochmal ganz naiv nachfragen, wann ist das eigentlich gewesen?
Das war, guten Morgen erstmal allerseits, das war Ende September 1990, also wenige Tage vor dem Beitritt der DDR zum Geltungsgebiet des Grundgesetzes. Und das war auch ganz gezielt so gewählt, dass wir also noch nicht mit der Besetzung unter bundesdeutsches Recht fallen. Die Geschichte dazu war aus der Wendezeit heraus. Es gab ja verschiedene politische Strömungen, die sich dann dort fokussiert haben, die dann auch mitkriegten. Am Anfang sind wir alle zusammen noch gelaufen, dann haben wir auch mitgekriegt, so viel Gemeinsamkeiten haben wir gar nicht. Man hat sich etwas auseinanderdividiert und jeder hat dann auch was für sich gemacht. Und wir waren speziell jetzt gesehen die Plattform Vereinigte Linke, also alles, was sich irgendwo als Gänsefüßchen unten links, Gänsefüßchen oben, Verstand, hat sich dort in dieser Plattform versucht zusammenzufinden, jenseits der SED-PDS. Und ja, da ging es darum, dass wir sagten, wir brauchen ein Haus zum Arbeiten, uns reicht ein Büro nicht, wir wollen Projekte machen. Und unsere Idee war, das auch zu kombinieren mit Wohnen, also Wohnen und Arbeiten in einem Haus. Das war die Idee, die damals war. Und wir kriegten von der Stadt noch zu DDR-Zeiten also ein Haus angeboten. In der kleinen Ulrichstraße war das, glaube ich, das steht schon lange nicht mehr. Das war also so ein bisschen baufällig. Da hätte jeder Investor den Leuten einen Vogel gezeigt. War wahrscheinlich Absicht, dass uns das angeboten wurde. Und als es da zu keinen Einigungen kam, haben wir halt die Kellnerstraße besetzt. Das hat natürlich auch, wenn man auch in die bundesdeutsche Geschichte guckt, warum sind Häuser besetzt worden? Einerseits wegen Mietpreiswucher, andererseits auch, muss man sagen, hat es dem Stadtbild gut getan. Denn zum Beispiel die Kellnerstraße würde jetzt schon nicht mehr stehen. Wir hätten wahrscheinlich noch einen Glaskasten, einen langweiligen Glaskasten mehr dort rumstehen, wenn wir damals diese Häuser mit unseren Mitteln nicht erhalten hätten. Und die sind ja daraufhin dann auch nun saniert worden, als wir da in Mitte der 90er raus sind. Das hätte so nicht stattgefunden. Also insofern gibt es natürlich auch immer etliche positive Aspekte, auch für eine Stadt. Ja, ich denke, das ist jetzt hier auch ein bisschen in den Verhandlungen, spielt das auch ein bisschen eine Rolle mit, dass jetzt das so schnell zu einer Duldung gekommen ist im aktuellen Fall, dass da doch die Vernunft gegenüber den eisernen Gesetzeshütern obsiegt. Die ersten Stimmen, die da so in den Medien rüberkamen, war ja um Himmels Willen eine Straftat, da muss man sofort hart durchgreifen. Da fand sich die seltsame Allianz des Oberbürgermeisters mit der CDU wieder, die ja in der Stadt doch sehr selten ist. Aber mittlerweile hat der Oberbürgermeister auch als HWG-Chef miterkannt, dass hier auch wohl anders reagiert werden muss. Ne? Also die Frage Eigentum hat ja zwei Seiten. Wenn man sagt, Eigentum muss geschützt werden, es gibt ein Recht auf Eigentum, dann gibt es die andere Medaille oder die Kehrseite Medaille, die heißt Eigentum verpflichtet. Und ein Haus, was 10 Jahre leer steht, da hat der Eigentümer eigentlich ist seiner Pflicht nicht nachgekommen. Da kann man auch sagen, dann ist es legitim, da auch was damit anzufangen. Und das finde ich eben gut, dass das auch gemacht wurde. Und das muss auch immer weiter gemacht werden, sowas. Ne? Ja, gut, jetzt bin ich im Jetzt gelandet, nochmal zurückzugehen zu deiner eigentlichen Frage, was damals uns da bewegt hat. Ja, wie gesagt, wir sind dann halt in die Kellnerstraße reingegangen und die Anfänge waren genauso. Die Anfänge waren genauso. Viele Ideen, war noch nicht gleich geräumt. Es passiert, ich meine, kurz nach dem Beitritt, nach dem 3. Oktober, war ja Berlin-Mainzer Straße die Riesenräumung, ne, mit Riesengewalt, Exzessen seitens der Staatsmacht. Das unter SPD-Führung, darf man nie vergessen. Das ist natürlich, das hat uns natürlich sehr beschäftigt und war natürlich auch eine Angst da. Andererseits gab es natürlich die Auseinandersetzung mit der extremen Rechten dann auch gerade in Halle sehr groß, sodass auch eine ständige Bedrohung da war, sowohl von den Rechten als auch immer noch ein bisschen vom Staat. Und auf der anderen Seite war das alles, was entstand, die Ideen und dann, wie sie sagt, so, das, der erste Raum war fertig. Oh, wir können hier schon heizen. Also diese geilen kleinen Bausteine, die da so in diesem stattfanden, in so einem Haus, das war eine feine Sache.
Also da erkennst du dich durchaus wieder, wenn du jetzt auf die Sätze betrachtest.
Als sie das sagte, habe ich auch sofort so geschmunzelt. Es ist ja kein Fernsehen hier, so, man hätte mich grinsen sehen. Weil das war einfach, ja, das habe ich dann ein zweites Mal nochmal dann erlebt, als wir dann von der Kellnerstraße weg mussten in die Ludwigstraße. Ich weiß noch, als wir dann irgendwann die Heizungsanlage in Betrieb nehmen konnten und ja, ne, und jetzt heizen wir so und haben die Handbewegung gemacht, das Handgelenk zu drehen und nicht mehr Kohlen zu tragen. Und das haben wir also auch mit einer Party gefeiert, dass wir heizen konnten. Ne? Also lauter diese kleinen Bausteine, um so ein Haus wieder lebendig zu machen, das haben wir auch sehr genossen.
Ja. Du hast das eben schon so beiläufig erwähnt. Ihr seid dann sozusagen umgezogen von der Kellnerstraße in die Ludwigstraße. Das ist das heutige VL, das es ja auch immer noch gibt. Sozusagen so als Information für Leute, die das vielleicht gar nicht so mitverfolgt haben, diese Geschichte. Mhm. Ich würde aber trotzdem nochmal zurückgehen, weil du hattest gesagt, dass ihr diese Zeit der Besetzung eigentlich sehr bewusst gewählt habt, dass ihr das wollte, dass das vor sozusagen der offiziellen Wiedervereinigung stattfindet. Was hatte das denn für einen Hintergrund, dass das für euch so wichtig war?
Naja, in der bundesdeutschen Gesetzgebung ist Hausbesetzung ein Straftatbestand. Das war ja jetzt auch wieder von einigen Leuten erwähnt worden. Und da wollten wir halt nicht runterfallen. In der DDR gab es dann so ein bisschen an der Stelle eine rechtsfreie Zone. Ne? Also praktisch, es gab zwar das uralte DDR-Recht aus SED-Zeiten noch. Das, denke ich, war nicht aufgehoben, aber es war nicht mehr aktuell, weil ja das ganze Land im Umbruch war. Insofern war es ein bisschen eine Freizone, eine rechtliche Freizone. Und da wollten wir halt an der Stelle da praktisch unsere Marke setzen, bevor dann das andere Rechtssystem greift.
Ja, na dann gab es aber sozusagen, als die BRD dann sozusagen auf einmal da war, dann gab es ja trotzdem Verhandlungen. Kannst du da mal schildern, wie sozusagen diese Verhandlungen gelaufen sind und letztlich das Projekt legalisiert wurde?
Ja, ich war bei der Verhandlung nicht so beteiligt. Also wie das genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es eigentlich, denke ich, auch eher eine Duldung gewesen. Na, auch gerade zum Beispiel, was das Café unten betraf, muss man ja eigentlich als Gewerbe anmelden und so weiter. Das war also nach wie vor alles geduldet. Es gab uns sozusagen, glaube ich, auch einen Nutzungsvertrag. Wir waren ja auch ein eingetragener Verein. Und ja, das so in der Richtung ist das dann gelaufen, also mit einem zeitweiligen Nutzungsvertrag und Duldung und so in der Richtung. Es war im Gegensatz dann später zum späteren VL, also nochmal zurück, warum mussten wir von der Kellnerstraße weg? Es war ja nicht unsere freiwillige Entscheidung. Es ging ja dann darum, dass die Spitze neu gebaut wurde mit MDR, Funkhaus, Konzerthalle und dem großen Kaufhaus, was dann über 20 Jahre das Loch war, wo jetzt das Finanzamt einzieht und noch ein Hotel. Ja, das wurde neu gebaut und da hat man gesagt, da passt kein besetztes Haus oder ein Haus von kein selbstverwaltetes Haus in dieser Ecke und da sollten wir also weg. Das sollte jetzt sollten die Häuser schick gemacht werden, sollten Leute wohnen, die sich das leisten können. Naja, da sollten wir weg. Und da gab es eben Verhandlungen, dass wir ein neues Objekt kriegen, mit der Maßgabe, dass wir dann das Objekt richtig legalisieren. Ja, also das heißt, die Kellnerstraße war bis zum Ende immer noch halblegal gewesen, also so geduldet mit Nutzungsvertrag und so in der Richtung und das neue Projekt musste also richtig auf legale Füße gestellt werden. Dazu kam ja, dass das eine Ruine war, das alte Kinderkrankenhaus, und musste aufwendig saniert werden. Da kam ja dann dazu in der Ludwigstraße halt, dass wir Fördermittel dafür bekamen und das hat uns ziemlich dann doch sehr die Beine gestellt, was das Thema Selbstverwaltung betrifft. Das ist also auch eine Sache, ich weiß nicht, ob das neulich in dem Gespräch eine Rolle spielte, wo man also auch aufpassen muss, wenn es jetzt um die Verhandlungen geht, wie geht es mit dem Haus in der Hafenstraße weiter. Macht man alles aus eigener Kraft, dann geht es immer in kleinen Schritten vorwärts, denn mit den Fördermitteln, wir hatten damals jemanden, der ist an der Stelle ausgestiegen, hat gesagt, das trage ich nicht mit. Hier übergeben wir uns in Abhängigkeiten, da verraten wir die eigentlichen Ziele. Und meines Erachtens hat er vielleicht ein bisschen zu schwarz gesehen, aber er hat auch in großen Teilen recht behalten. Ja, also wenn man sich das jetzt anguckt, wo manche Leute auch vielleicht sagen, warum machen die das so, haben die nicht mehr gewusst, warum sie es eigentlich machen. Vieles ist aus Zwängen entstanden, die aufgrund dieser Verträge dann halt entstanden sind. Ne? Da muss man aufpassen.
Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
Naja, das ging um die ganzen Gelder, gerade vieles läuft ja in diesem Land über oder in diesem Wirtschaftssystem über Finanzen. Wenn du Fördermittel beantragst, dann musst du, wir hatten Erbbaupacht zurückzuzahlen, wir hatten Fördermittel zurückzuzahlen, wo es also immer Abschläge gab und diese Finanzen müssen erstmal erwirtschaftet werden. Das ist im selbstverwalteten Projekt, was mit sozialen Wohnungen arbeitet, sehr schwierig. Soziale Wohnung ist das nächste Thema. Man muss auch immer die Kriterien für soziale Wohnungsvermietung dann auch erfüllen. Also alle Bewohner mussten einen Wohnschein über soziales Wohnen halt nachweisen können. Und lauter solche Geschichten. Ne? Und ja, wie gesagt, was die Gelder betraf mit dem Rückzahlen, das war eben auch, man musste sehen, dass also immer auch kulturelle Sachen liefen, wo man dann auch ein bisschen Sachen einspielt. Gelder einspielt letztendlich, die man dann auch dazu verwenden kann, um da was zurückzuzahlen. Ne? Und ja, das war also immer ein Lavieren um die Pleite drumherum. Ja? Mhm. Und das hat uns auch sehr frustriert teilweise. Das war also auch sehr belastend auf die Dauer. Ja? Und das hat natürlich ein bisschen was von der Anfangseuphorie auch kaputt gemacht oder manches. Ne?
Ihr hört das Morgenmagazin hier auf Radio Korax und wir sind hier zusammengekommen in der Gesprächsrunde aus Anlass der Besetzung der Hafenstraße 7, die jetzt seit einer Woche besetzt ist, mittlerweile auch geduldet, wie man schon sagen kann. Und wir sprechen hier sozusagen über die Perspektive von Hausbesetzungen, schauen so ein bisschen auch zurück in die Geschichte der Hausbesetzung hier in Halle. Und da würde meine nächste Frage vielleicht so ein bisschen an Götz gehen, vielleicht an euch beide, weil wenn man so drüber nachdenkt, dann gibt es in Halle vielleicht irgendwie jetzt sozusagen mit der Hafenstraße vielleicht drei oder vier Projekte, also man könnte sagen halt irgendwie das VL, die Reihe 78, das GIG kann man vielleicht dazu zählen und die Hafenstraße jetzt neu dazu sozusagen. Soweit ich weiß, ist es so, dass es in Halle mal noch wesentlich mehr Hausbesetzung gegeben hat. Stimmt das erstmal?
Ich denke ja. Die wurden nicht in dem Sinne aktenkundig. Insofern sie noch in der tiefsten DDR-Zeit stattgefunden haben, war davon wirklich nicht groß die Rede, weil alle Beteiligten keine Lust hatten, das groß an die Glocke zu hängen.
Das heißt, das kann man sagen, vor 89, 90, da haben in Halle ganz viele wilde Hausbesetzungen stattgefunden, die aber jetzt nicht sozusagen so öffentlich dahergekommen sind und nach außen, wir machen jetzt hier eine Besetzung, sondern die einfach zweckmäßige Besetzung gewesen sind.
Es waren weniger Hausbesetzungen, es waren viel mehr Schwarzeinzüge. Und wenn in einem Haus, also wo es 8 Wohnungen gibt, 7 Schwarzeinzüge passiert über die Zeitdauer von 2-3 Jahren, dann kann man zum Schluss schon von einer Besetzung sprechen. Aber es wäre niemand auf die Idee gekommen, jetzt so das so zu nennen. Alle Beteiligten waren froh, dass es irgendwie lief und dass es keinen Ärger gab und damit war es gegessen.
Okay, und sozusagen die Projekte, die ich jetzt sozusagen aufgezählt habe, das sind sozusagen die, die dann auch sozusagen die einzigen öffentlichen Besetzungen gewesen sind oder gab es da noch mehr?
Es gab nicht mehr. Es gehört ja auch Mut dazu, ein solches Projekt in der Form dann auch zu vertreten. Und der war relativ häufig nicht vorhanden und die Leute waren einfach froh, dass sie ihre Ruhe hatten.
Möchte ich mal ergänzen, mehrere Sachen vielleicht. Die Heidi Bohley, die Bürgerrechtlerin, hat mal gesagt, die hat auch mal auf dem Baugebiet Spitze gewohnt, also in diesem Bereich, wo dann die Kellnerstraße war, und die sagte, sei wohl in den 70er Jahren das größte Schwarzwohngebiet der DDR gewesen. Also da war anscheinend alles schwarz bewohnt in diesem Gebiet. Ja, mir ist sonst zu DDR-Zeit nichts weiter bekannt. Wie gesagt, ja, wie Götz schon sagte, plakative Besetzung gab es nicht. Man zog also irgendwo einfach ein, weil natürlich die kommunale Wohnungsverwaltung völlig überfordert war und auch desinteressiert war, den Leuten Wohnung zu geben. Es war überall viel Leerstand, was einfach vergammelte, und ja, zogen also Leute ein. Na, für nach der Wendezeit oder nach der sogenannten Wiedervereinigung ist mir noch im Gedächtnis geblieben die Ebene ab der Haldenstraße, die kurzzeitig besetzt wurde, aber auch ganz, ganz schnell wieder geräumt wurde, beziehungsweise man ist auch schnell wieder raus und hat sich da irgendwie geeinigt. Und so gab es, glaube ich, mehrere so punktuelle Sachen, die ein, zwei Tage gedauert haben, dann wieder weg waren. Und um der Vollständigkeit willen muss man auch sagen, dass damals in Neustadt die Kammstraße von den Nazis auch ein besetztes Haus war.
Das ist ein Thema, zu dem ich auch kommen wollte, wo ihr beide bestimmt auch was zu erzählen könnt, weil also 89, 90, du hattest das auch am Anfang schon in deiner Vorrede sozusagen gesagt, dass sich da sozusagen, also gerade zum Beispiel in der Bürgerrechtsbewegung oder in der Bewegung der Opposition sozusagen die Kritik an der DDR formuliert hat, dass es da dann irgendwann sozusagen eine Trennung gab oder wo klar wurde, okay, die Leute, mit denen wir da marschieren, mit denen sind wir nicht unbedingt einer Meinung. Und es gab ja dann sozusagen eine recht nationalistische Dynamik hier. Und das hat sich ja sozusagen auch ausgewirkt. Und das hatte ja auch eine Bedeutung für solche Hausprojekte, weil das einfach sozusagen auch immer interessante Objekte gewesen sind für Nazis, die solche Projekte angegriffen haben. Also hatte das, was für eine Bedeutung hatte dieser politische Konflikt damals auch?
Also jede Hausbesetzung kann eigentlich nur funktionieren, wenn sie sich auch politisch begreift. Und dahingehend war natürlich die Sache von links anzugucken völlig okay und völlig normal, dass das auch Rechte getan haben. Ja, die rennen gern denselben Parolen hinterher und kopieren Slogans oder Verhaltensweisen. Und dann wollten die eben auch eine Hausbesetzung machen. Haben sie gemacht, und ob das nun in Halle-Neustadt nun gerade so der geeignete Ort gewesen ist, lässt sich jetzt schwer sagen. Fakt war aber, dass sie dadurch an taktischer Schlagkraft durchaus gewonnen haben. Sie hatten also ihren Rückzugsraum, so wie sich eine Polizeihundertschaft erst formieren muss, bevor sie auf ein besetztes Haus losgeht. So war das also dort genauso. Und die hatten also dort fast ihre Ruhe und konnten von dort aus dann leider auch sehr schlagkräftig agieren. Das war häufig zu spüren.
Kann ich eigentlich so bestätigen. Also gerade in der Kellnerstraße hat man also des Öfteren auch Überfälle praktisch vom Haus. Also das ist praktisch die erste Sache, die auch mit stattfand, war die Objektsicherung. Ne? Sowohl gegenüber des Wetters als auch gegenüber von Angriffen. Ne? Also ich weiß nicht, wer die Kellnerstraße von damals noch kennt. Wir hatten natürlich ging am Anfang noch der Kneipeneingang über den eigentlichen Hauseingang rein, und es gab dann erstmal zum Wohnbereich eine riesengroße Stahltür, eine Doppelstahltür mit Gittern drumherum und so weiter. Das war einfach nötig, weil wir ab und zu halt im Hausflur auch dann plötzlich Angreifer stehen hatten. Ja. Also das war sehr oft, dass das dann passiert war. Die schwierigste Geschichte oder die verheerendste Sache war, wo eine bundesweite Nazi-Demo hier in Halle stattfand. Ich weiß gar nicht mehr, wann war das? 91, glaube ich, im November, auf dem Hallmarkt. Und es wurde dort praktisch kamen bundesweit auch natürlich Antifas zusammen, die dann unser Haus mit schützen. Und es gab, dann gab es irgendwann einen Angriff oder möglicherweise auch einen Scheinangriff der Nazis aufs Haus, wo Beobachter beobachtet haben, so wurde es dann gesagt, dass dieser Angriff auch mit der Polizei abgesprochen war. Aufgrund des Angriffs löste Verteidigungsaktivitäten des Hauses aus, und daraufhin ist die Polizei über Dächer mit gezogenen Maschinenpistolen ins Haus einmarschiert. Das war also alles generalstaatsmäßig vorbereitet. Ja, die wussten ganz genau, über welche Dächer sie gehen mussten, um in unser Haus zu kommen. Und ja, das war also eine ganz, ganz heikle und heiße Geschichte und sehr schwierig. Ja. Also da sieht man auch, ja, solche Zusammenarbeiten und solche Bedrohungen, die dann auch stattgefunden haben. Ne. Es hat sich dann in der Folgezeit ein bisschen dann auch beruhigt. Wir hatten das in der Ludwigstraße teilweise dann auch nochmal ein bisschen, gerade auch, muss man leider so sagen, im Zusammenhang mit dem HFC. Also wenn HFC Heimspiele waren, war das für uns auch immer eine erhöhte Gefahren, Stufe, ne? Weil das Haus ja nicht allzu weit in Entfernung vom HFC-Stadion liegt.
Was du jetzt da sagst, zu den, ja, im Grunde genommen ist eine Besetzung das Aufzeigen eines gesellschaftlichen Problems, was dann mit militärischen Mitteln gelöst werden soll. Wenn man also jetzt hört, wie sie also gegen euch vorgegangen sind und die Bereitschaft zu ganz normalen bis sehr schlimmen Tätigkeiten ist also dann in jedem Fall gegeben. Und man tut dann gut daran, zu lernen, wie im Mittelalter Burgen gesichert wurden. Also warum habt ihr keine Zugbrücke gehabt?
Hätte sich wahrscheinlich sogar angeboten, weil die Kellnerstraße praktisch direkt in der Nähe der Saale liegt. Man hätte vielleicht den alten Saalearm, der unter dem Hallorenring langfließt, aufmachen sollen und dann da eine Zugbrücke. Das ist eine gute Idee.
Ja,
wir werden das in Zukunft machen und vielleicht ist es eine Idee für die Hafenstraße.
Genau, die liegt ja auch direkt an der Saale, da genau. Kann man auch überlegen, wie man sich genau, da entsprechend schützen kann. Nee, genau, aber das ist sozusagen eine Frage, die ich eben auch deswegen angesprochen habe, weil das ja eine Sache ist, die auch wieder aktuell ist. Also wenn man die Nachrichten von gestern hört, dass halt unter anderem auch HFC-Hooligans halt irgendwie in Leipzig mit randaliert haben und linke Läden in Leipzig angegriffen haben, Autos angezündet haben, Fensterscheiben eingeschmissen haben und man weiß, dass es eben Leute sind, die auch aus Halle sind, dann sollte man sich da, also das ist glaube ich sozusagen eine Sache, die man auf jeden Fall damit im Bewusstsein haben sollte, was die Hausprojekte, die jetzt existieren, halt irgendwie betrifft, ne? Genau. Ich weiß nicht, Levin und Lena, habt ihr dahingehend jetzt erstmal nochmal Nachfragen an die beiden?
Nö, aber man kann das, glaube ich, schon erstmal ergänzen, dass es uns selbst nach 20, 25 Jahren immer noch so geht, wenn man ein Haus, wir haben das Haus besetzt und das hat keine 24 Stunden gedauert und aus den Montagsdemonstrationen wurden Stimmen laut, dass man doch mal gerne vorbeigehen würde dort in der Hafenstraße, ein Gänsefüßchen und mal gucken, was da eigentlich los ist. Und
kann man gut dran sehen, dass diese Montagsdemonstration sich also keineswegs die aktuelle Zukunft der Bundesrepublik auf die Fahnen schreibt, sondern schlicht und einfach reaktionären Kampf.
Ja, definitiv. Und ehrlich gesagt rechnen wir auch ein bisschen damit, gerade immer mit dem Blick nach Leipzig, wo sich da die Situation wirklich gerade extrem zuspitzt. Und wir sind und gerade auch ein bisschen dabei, uns zu informieren, was denn in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre hier in Halle eigentlich stattgefunden hat, wo es auch offensichtlich ziemlich starke Kämpfe zwischen Hausbesetzer-Szene und Nazis gegeben hat.
Es waren ja nicht nur Hausbesetzer, es war ja praktisch die gesamten Linken. Also es gab ja damals noch eine ziemlich starke Punkbewegung auch und es waren also immer wieder auch Überfälle in der Stadt, auf dem Markt, Menschenjagden und sowas. Ja. Also es gab Leute, die da sind dann zum Beispiel ins Café Nö reingerannt, um dort zu praktisch Schutz zu suchen und die Angreifer sind dann auch ins Nö rein und sind dann beide aus dem Nö raus katapultiert worden, weil dann der damalige Betreiber, der Vorzeige Oppositionelle Wacicka, dann gesagt hat, was ihr draußen auf der Straße macht, interessiert mich nicht, hier im Café ist Ruhe. Ja, und hat also praktisch dann die Flüchtenden vor den Verfolgern praktisch nicht geschützt, sondern die alle in einen Topf geschmissen. Ne? Also da hat er sich auch sehr nicht mit Ruhm bekleckert. Ne?
Aber wie gesagt, er ist ja heute auch der Referent von Herrn Dr. Bergner.
Was ist? Gut, brauche ich jetzt nicht zu sagen.
Ja, also sozusagen, man sieht hier, glaube ich, ganz gut, der historische Block hat uns irgendwie sozusagen von ganz alleine wieder in die Gegenwart geführt. Ich würde an der Stelle erstmal eine Pause für Musik machen und danach können wir uns ja sozusagen ein bisschen Ausschau halten in die anderen Städte. Ich spiele jetzt ein Lied, der so ein bisschen passt auch zu dem heutigen Datum und zwar von einer polnischen oder tschechischen Band, ich weiß es gerade gar nicht, The Curves, und die haben ein Lied, das heißt Tanz mit der Kommune 1, und das ist übrigens heute auch der Jahrestag der Gründung dieser Kommune 1, also da wurde in Berlin erstmal die Wohnung von so einem Schriftsteller besetzt, da sind wir ja auch irgendwie so ganz, ganz beim Thema halt irgendwie, wenn es vielleicht darum geht.
Ich habe gestern gerade erst einen Beitrag wieder über die Kommune 1 gehört, wo ich uns ganz gut drin wiederfinde. Das war ein recht kritischer Beitrag. Eigentlich ging es darum, was philosophische Theorie heutzutage eigentlich leisten kann. Und dann ging es so ein bisschen darum, dass es in den 60ern und 70ern einen ziemlichen Run auf Theoriebücher gab. Das Taschenbuch war eine relativ neue Erfindung und jeder lief dann auf einmal mit einem Taschenbuch in der Manteltasche rum. Und in dem Zug kam auch die Kommune 1 so ein bisschen ins Spiel. Und da haben eben ganz viele Leute gewohnt, die wohnen und arbeiten, genau wie ihr damals, auch miteinander verbinden wollten. Und die einen unfassbaren bürokratischen Apparat in der Kommune 1 selbst installiert haben. Die hatten dort ein Büro. Und aus heutigen Maßstäben ist es wahrscheinlich ein Witz, aber aus damaligen Maßstäben, also fragt man sich schon, wozu man so einen unglaublichen bürokratischen Apparat braucht, wenn man in der Kommune 1 wohnt, ja.
Und ist es nicht so gewesen, dass der sein Wohnzimmer besetzt haben wollte, damit endlich was los ist in der Wohnung?
Ja, bis die Bewaffnung der Bewegung dann mit ins Spiel kam. Aber ihr hört jetzt erstmal Tanz mit Kommune 1 von The Curves.